Wenn wir unsere eigene Ohnmacht und Hilflosigkeit annehmen, wenn wir eingestehen, dass wir Bettler an der Tür der Gnade Gottes sind, dann macht Gott etwas Wunderschönes aus uns. Hilflosigkeit eingestehen vor Gott, Grenzen eingestehen, das ist so eine Frage. Und Frage ist ja auch, wie hat das mit unserem Gottesbild, mit unserer Vorstellung zu tun? Das beste Beispiel ja für das Gottesbild ist Jesus Christus, weil Gott da Mensch wird. Und die Bibel schildert, wie Menschen so unterschiedlich auf Christus reagieren. Zwei Begegnungen schildert uns der Apostel Markus. Es ist die letzte Reise des Mannes von Nazareth nach Jerusalem. Die erste Begegnung so zu Beginn der Reise, am Anfang, nähe seiner Heimatbasis in Galiläa. Die zweite auf dieser letzten Etappe in Jericho, kurz bevor er nach Jerusalem hinaufgeht. Zwei Männer bitten um Hilfe. Der eine bekommt sie, kann man am Schluss sagen, der andere nicht. Jesus ist für beide bereit. Nur einer geht jedoch erfüllt weiter. Zwei Persönlichkeiten, die auch das Angebot von Jesus ganz unterschiedlich verstanden haben. Leisten oder empfangen. Diese beiden Persönlichkeiten betrachten wir näher. Fragen uns, weshalb bekommt der eine Hilfe, der andere nicht. Der eine ist begeistert, der andere fühlt sich zurückgewiesen, abgewiesen. Und auffallend ist, Menschen sind ja meistens ähnlich. Menschen sind spannende Persönlichkeiten, jeder von uns. Und obwohl man so individuell ist und hier sitzt, wird man vielleicht bemerken, ab und zu findet man sich in der einen Person wieder und ab und zu in der anderen. Also so geht's mir. Manchmal bin ich der eine, der sich abgewiesen fühlt, der nicht mehr weiter weiß. Und manchmal der andere, der angenommen ist, der Hilfe erhält, der sich geborgen fühlt, der völlig begeistert ist. Und manchmal schwankt man dann so hin und her zwischen diesen beiden Gestalten. Es gibt so Kernworte von diesen zwei. Ich lese aus Markus Kapitel 10, Vers 17, das erste Kernwort. Guter Lehrer, was soll ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Kernwort Nummer 1. Dann Kernwort Nummer 2. Markus 10,51b. Rabuni, sagte der blinde Mann, ich möchte sehen. Wie wir Jesus begegnen, leisten oder empfangen. Es gibt so eine Gefahr, dass man in der eigenen Leistung gefangen ist. Wir schreiben so das Jahr 30 unserer Zeitrechnung. Jesus von Nazareth auf seiner letzten Reise Richtung Jerusalem. Kurz nach dem Aufbruch läuft ein Mann auf ihn zu und der macht Folgendes. Der wirft sich in den Staub, fragt, guter Lehrer, was soll ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? In den Staub. Das war nicht eine saubere Straße. Das war Staub. Er macht sich dreckig. Ich nehme an, ihr habt geputzt und sonst sieht man es jetzt. Ja? Ja. Guter Lehrer, was soll ich tun? Kniet vor Christus und sein ganzes Auftreten, seine Haltung, all das zeigt seine Verzweiflung. Er weiß, Jesus hat das eine, was mir fehlt. Und Jesus kann mir dazu verhelfen. Guter Lehrer, was soll ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Das Geheimnis für ihn ist das ewige Leben. Und manche denken so, ja, ewiges Leben, das ist so der Gegensatz zum Tod. Die Bibel lehrt uns, dass es für alle Menschen ewig weitergeht. Auf der einen Seite gibt es das ewige Leben. Das wird beschrieben als Gemeinschaft. Das beginnt mit dem tollsten Hochzeitsfest, das ihr je erlebt habt. Also wenn er sagt, ich war an einer Hochzeit, da war top, oder unsere, das war ein Traum. Wir waren ja noch angehende Studenten, als wir geheiratet hatten, und bei uns war es ein bisschen einfacher dann als Studenten, aber es war eine super Hochzeit. Was wir da auf die Beine gestellt haben, oder die Leute mit uns, das war genial. Aber im Himmel, das toppt alles. Es wird wunderbar. Der schönste Ort, ewiges Leben, Gemeinschaft, Zusammensein, man ist nicht alleine, man versteht sich. Also ich stelle mir das wunderbar vor. Keine Missverständnisse mehr, angenommen sein, Nähe, ewig und eine Ewigkeit, außerhalb von Raum und Zeit. Der Gegensatz ist der ewige Tod. Ewiger Tod, wenn man die Bibel liest, muss man sich vorstellen mit Einsamkeit, mit Alleine sein. Eine Ewigkeit, ohne dass jemand ein zärtliches Wort zu dir sagt, ohne eine Nähe, ohne dass jemand kommt und so liebevoll den Arm nimmt und um dich legt. Grausam. Das muss die Hölle sein. Das ist der Gegensatz. Und dieser Mann kniet im Staub und weiß, es reicht nicht. Verzweifelt. Und Jesus sieht ihn und man denkt ja, dieser Mann ist ja ehrlich, offen, demütig, und Jesus verweist ihn auf die Gebote und er sagt, okay, habe ich schon gemacht. Klappt. Alles erfüllt. Er sagt das so. Also Jesus auf die Gebote verweist in Markus Kapitel 10, Vers 20, Lehrer, erwidert er dem Mann, alle diese Gebote habe ich seit meiner Kindheit gehalten. Tatsächlich? Jesus weiß, diese Antwort kann nicht stimmen. Paulus schreibt später, niemand hat es je geschafft, alle Gesetze Gottes zu halten. Wenn auch nur ein Mensch sich durch das Halten der Gesetze, der Gebote Gottes, das ewige Leben verdienen könnte, dann wäre Christus umsonst gestorben. Und wenn dieser Mann ehrlich mit sich selber sein würde, dann müsste er dies wissen. Gott hat doch die Gesetze gegeben, damit dieser Mann endlich ans Ende seiner Weisheit kommt. Durch das Gesetz, man kann es so sagen, soll er Folgendes erkennen. Wenn wir hier Jesus Christus haben, dann haben wir diesen knienden jungen Mann. Und er hat diese Hürde, die er nicht überwinden kann. Hier hinten steckt das ewige Leben und er merkt, es reicht nicht, ich überspringe diese Hürde nicht. Und er kommt zu Jesus und fragt eigentlich, wie kann ich das schaffen, so als Coach? Wie komme ich da drüber? Wie schaffe ich es? Das ist seine Herausforderung. Wie schaffe ich das? Jesus, hilf mir. Durch das Gesetz sollte er erkennen, ich brauche Hilfe. Und man kann sich fragen, lügt jetzt der junge Mann, wenn er sagt, ich habe alles erfüllt? Nicht unbedingt, aber er hat ganz bestimmt eine Wahrnehmungsverzerrung. Zumindest das. Von Jugend an wird er vermutlich eifrig davon ausgehen, dass er das Gesetz befolgt. Er wird alles versucht haben und eventuell hat er es auch abgeändert. Schlupflöcher in seinem Kopf. Dann gibt's nur noch diese groben Sünden wie Mord, Ehebruch, direkt Lügen, Stehlen. Und wenn du's tust, ja dann ist es eine Sünde. Aber ich habe ja die Ehe nie gebrochen. Ich lüge nicht. Wenn, dann ist es nur ein Versehen. Aber das hat ja nichts mit mir zu tun. Das ist einfach ein Versehen. Und so weiter. Nur noch auf die groben Tatsünden reduziert, habe ich auch schon erlebt, in Gesprächen mit Leuten, die haben dann gesagt, ja weißt du, das spielt nicht so eine Rolle. Grobe Tatsünden. Und er ist ja verzweifelt. Er kniet im Staub, immer noch. Und es zeigt deutlich, er hat sein Ziel verfehlt. Er sucht immer noch nach dem ewigen Leben und er ist auch nicht zuversichtlich, dass er es mit seinem derzeitigen Lebensstil schafft. Und er will jetzt etwas noch mehr tun, noch etwas zulegen. Der Mann ist in seinen Taten, Werken gefangen. Ich und Tun verraten ihn. In Markus 10, 17b. Guter Lehrer, was soll ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Da geht's um sein Tun. Also er blickt auf sich, seine Fähigkeiten, Jesus, der Coach, der mir hilft, damit ich das jetzt schaffe. Und er versucht, sich etwas zu verdienen, was nur Christus schenken kann. Und was sieht Jesus in diesem Augenblick? Kann es sein, dass er in diesem Jüngling jetzt einen jungen Mann sieht, der nach Anerkennung kämpft? Der endlich einmal hören will, du machst auch etwas richtig? Der sich auffrisst mit seinem Perfektionismus? Der nicht genug bekommt davon? Was sieht Jesus? Sieht er diese falschen Motive? Sieht er diese Illusion, die er aufrechterhält? Und dann kommt Jesus und gibt, oberflächlich betrachtet, eine der unsensibelsten Antworten im Neuen Testament. Wenn man diese Antwort in der Seelsorge gibt, wenn ich die gebe, werde ich bekannt. Und Daniel auch. Dann werden wir berühmt. Dann klopft sofort jemand von der Leitung an der Tür und sagt, was machst du da? Was machst du da? Ja, dasselbe wie Jesus. Ja. Ja. Er sagt Jesus zu ihm, Vers 21, da sah Jesus den Mann voller Liebe an. Eins fehlt dir noch, sagt er zu ihm, geh und verkaufe alles, was du hast und gib das Geld den Armen, dann wirst du einen Schatz im Himmel haben. Danach komm und folge mir nach. Zum Glück kniet er. Das hätte ihn ja umgehauen. Er kann die Fassung kaum wahren. Er ist nicht in der Lage, das zu tun und geht traurig weg. Ich habe immer wieder über dieses Gleichnis nachgedacht und kam dann zum Schluss. Ja, früher, dieser Mann ist zu habgierig. Habgier ist sein Problem, um Jesus nachzufolgen. Er liebt sein Geld mehr als Gott. Also, dies ist ein Text für Menschen, die am Geld, Besitz, Mammon hängen. Interessanterweise habe ich ja in der Schweiz noch niemanden kennengelernt, der so zum Glauben gekommen ist. Also nehme ich mal an, dass es in der Schweiz auch niemanden gibt, der am Mammon hängt. Wir haben kein Problem mit dem Mammon. Höchstens ohne. Ja. Aber ist das die Kernaussage? Als ich mein Leben Christus anvertraute, Pfingsten 1987, Pfingstmontag in einem Wohnzimmer, da wurde ich lediglich dazu aufgefordert, um Vergebung zu bitten und an Christus zu glauben. Aber wenn man mir gesagt hätte, gib dein gesamtes Hab und Gut den Armen, ja, hätte ich es dann gemacht. Und wer würde dann von uns hier sitzen? Und wer würde jetzt noch hier sitzen, wenn wir dies nun als Zutrittsberechtigung für den Gottesdienst aufstellen würden? Ich habe noch nie jemanden getroffen, der zu diesen Bedingungen Jesus Christus gefunden hat. Noch nie. Und du? Vermutlich auch nicht. Vermutlich gibt es auch nur wenige, die bei ihm bleiben würden, wenn wir das jetzt verlangen. Es geht an der Kernaussage vorbei, wenn wir den Geschäftsmann verurteilen. Jesus gibt dem Mann keine Möglichkeit, seine Erlösung zu erkaufen. Er will ihn etwas erkennen lassen, was er durch seine eigenen Anstrengungen bereits kapieren sollte. Ich kann mich nicht aus eigener Kraft fürs ewige Leben qualifizieren. Und das müssen wir immer wieder hören. Weitergeben. Denn so rasch sind wir in der Leistung gefangen. Es ist nämlich Gottes Therapie, dass er die Messlatte höher legt, wenn wir beginnen, nur noch zu leisten. Junge Hochspringer, die werden ja nicht so trainiert, okay, Weltrekord ist, glaube ich, 2,42 etwa. Und dann sind die 14 Jahre alt und dann legt man die Latte auf 2,43 Meter, 1 Zentimeter höher und sagen, komm, jetzt spring mal rüber. Das schaffen wir. Und so wirst du den Weltrekord meistern. Die wären völlig frustriert. Da wird langsam trainiert, aufgebaut, Schritt für Schritt. Und Jesus verhält sich hier nicht so. Er macht nämlich Folgendes. Der Mann sagt, ich schaffe das, alle Gebote, überspringe ich problemlos. Jetzt setzt Jesus noch einen drauf. So verstehe ich das. Der setzt einen drauf. Dass der merkt, hey, es geht ja nicht. Das ist die Lektion hier. Vermutlich legt er diese Messlatte dann auf 10 Meter. Der reiche Jüngling tut genau das, was ein Sportler auch tun würde. Er geht entmutigt weg. Er weiß, das werde ich nicht schaffen. Und der Mann versteht die Lektion, aber nicht die Kernaussage. Jesus will ihn nicht vertreiben. Jesus legt ihm Messlatte so hoch, dass er endlich aufhört, es zu versuchen. Er will ihn von dieser Last befreien. Jesus hofft doch, dass dieser junge Mann dann sagt, das schaff ich nicht. Ich kann das nicht. Und das macht die Bibel auch oft so, dass sie uns an den Punkt führt, dass wir sagen, hey, das schaff ich nicht. Jesus, es geht nicht. Hilf mir. Wirk du, ich komme ans Ende meiner Fähigkeiten. Und dann hätte vielleicht Jesus zu diesem jungen Mann gesagt, okay, hör auf mit deinem Zeug. Versuch dir nicht, Gottes Gunst zu verdienen. Hör auf mit deinem Streben, deinen Vortäuschungen. Jesus will nicht, dass wir länger unter dieser Tyrannei leben. Manchmal kommen wir dahin, vor allem wenn man dann denkt, ja, irgendetwas im Leben muss kommen, eine Gebetserhörung und ein Segen, oder dann suchst du diesen Segen, dieses S oder diese Gebetserhörung und du kämpfst und dann sagst du, gut Gott, jetzt will ich das und jetzt lese ich mehr in der Bibel. Das ist ja gut, Bibel lesen, super. Und wenn du Bibel liest, geht nichts Besseres. Und wenn du genügend Zeit hast, liest deine Bibel jedes Jahr durch, genial. Aber wenn du sagst, jetzt will ich noch mehr und jetzt bete ich noch mehr, damit das endlich kommt. Und sagst, gut, ich stehe jetzt noch eine Stunde früher auf, damit ich noch mehr beten kann. Und dieses Anliegen quält mich und Gott greift da nicht ein und dann kommst du in diese Spirale, ich habe das auch schon durchgemacht. Und dann habe ich bemerkt, ja, eine Stunde früher aufstehen und beten, das bringt mich um. Und nur noch Leistung. nur noch Leistung, damit Gott mich hört, damit er endlich eingreift. Manchmal ist man so schnell drin. Und es zerfrisst dich und zerfrisst deinen Glauben, zerfrisst dein Gottesbild, zerfrisst deine Sicht von ihm. Es tut nur noch weh. Tiefer Schmerz. Jesus will nicht, dass du unter dieser Tyrannei lebst. Du und ich, wir können es uns nicht verdienen. Wir können es uns nicht. Weißt du, Jesus spricht manchmal zu Menschen, dass sie ihr Hab und Gut einsetzen für das Reich Gottes. Aber sie verdienen sich nicht das ewige Leben damit. Das machen sie nicht. Ewige Leben bekommen sie geschenkt. Wenn du betest, sollst du Gott begegnen oder wirst du Gott begegnen. Da geht es um Begegnung, um Beziehung, um Trost. Und manchmal ist ja das Harte, wenn wir ringen und kämpfen. Ich habe manche Gebete, da bete ich, Jesus, lass mich mit meinen Augen noch sehen, dass diese Gebete in Erfüllung gehen. Ich würde es noch gerne sehen. Also, während ich noch auf dieser Erde lebe. Ich habe gerade vor einiger Zeit meinen 50. feiern können und da habe ich dann geschrieben, Leute, ich freue mich auf die nächsten 50 Jahre, entweder hier oder dann anderswo. Ja. Ja, das ist so, das ist super. Aber ich bete manchmal, Jesus, lass es mich noch sehen. Gerade die Dinge, in denen ich auch bete und kämpfe und manchmal in Gefahr stehe, es gibt so Punkte. Da gibt es meistens um Menschen, die einem ganz lieb sind. Da kämpft man und ringt man. Und dann sage ich, Jesus, ich vertraue dir. Du machst es gut. Du machst es gut. Ich schaue das nicht alles durch, aber ich will nicht mich hier abmühen. An dem werde ich zerbrechen, wenn ich versuche, diese Mauer zu überspringen. Da zerbreche ich. Wie dieser junge Mann. Die Jünger haben dazumal ihr Hab und Gut verlassen, weil Jesus ihr Herz erobert hat. Das war der Grund. Und wir wissen ja nicht, wie diese Sache für den jungen Geschäftsmann ausgegangen ist. Kann sein, dass der am Pfingsten zum Glauben gekommen ist. Alles verstanden hat. Ich weiß es nicht, wie diese Story weiterging. Aber Gott legt die Messlatte höher. Auch in deinem Leben wird er immer wieder tun, wenn du da anstehst und dann brauche ich wieder so eine Predigt für mich, dann weiß ich wieder, Stefan, zurück zu Christus. Leisten oder empfangen, und die Lösung ist, Herr, erbarme dich meiner. Wenige Tage nach dieser Begegnung verlässt Jesus Jericho, geht hinauf diese kargen Hügel Richtung Jerusalem und dann kommt jemand anders. Ganz eine andere Herausforderung, ein blinder Bettler. Der hört großen Lärm, will er wissen, was das sei. Und dann Jesus hört er, kommt vorbei, er geht zum Fest nach Jerusalem. Und Bartimäus hat gehört und dann schreit er in Markus 10, 47. Das ist noch spannend, ist beides in Markus 10, zwei Begegnungen. Markus 10, 47. Als Bartimäus hörte, dass Jesus von Nazareth in der Nähe war, begann er zu schreien: Jesus, Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Die Menschen um ihn herum, die werden sich geschämt haben. Die sagen: Hör mal auf, du bist nur ein Bettler. Es sei genug, was soll das? Und das veranlasst Bartimäus nur noch lauter zu schreien. Und ich weiß noch, wir haben jeweils diese Kinderbibel erzählt, die ist so wunderbar. Und da sitzt der Bartimäus mit hochrotem Kopf, hochrot, und schreit: Jesus! Hochroter Kopf, finde ich so genial. Diese Zeichen ist wahnsinnig schön. Und Jesus hört seine Stimme aus all dem Gewimmel heraus. Und er lässt Bartimäus holen und dann geschieht das Schönste. Jesus fragt ihn, was er will. Das ist genial. Was willst du? Er sagt sogar wörtlich, Vers 51, ich lese mal den ganzen Vers jetzt. Was soll ich für dich tun? Fragt Jesus. Super. Und dann sagt er, Rabuni, sagte der blinde Mann, ich möchte sehen. Eine Kleinigkeit, ja. Bartimäus fragt nicht, was muss ich tun, damit ich sehen kann? Er bringt nichts, um Jesus zu beeindrucken. Er setzt sein Vertrauen einfach auf die Gnade. Und das reicht aus. Jesus sagt ihm nicht, verkauf ihm deinen Besitz. Es gibt sehr reiche Bettler, habe ich auch bekannt mal, Millionäre, kein Witz. Die Fassade trügt manchmal. Jesus heilt ihn. Die Einstellung von Bartimäus genügt. Markus 10, 52, geh nur, dein Glaube hat dich geheilt. Bartimäus erfährt nicht nur Heilung, sondern hier auch Errettung. Und jetzt Glaube. Oh, brauche ich den Stift. Dieser Bartimäus. Der kommt auch zu Jesus. Und er blickt auf Jesus, setzt sein Vertrauen auf ihn. Und Christus bringt ihn letztlich über diese Mauer. Aber sein Blick ist auf Christus gerichtet. Der Blick des jungen Mannes ist auf Christus gerichtet, damit er besser wird. Damit er es schafft. Und hier ist der Blick auf Jesus. Jesus, hilf mir. Der Blick ist ein wenig anders. Nicht wieder zurück zu sich, sondern er bleibt bei Christus. Für mich persönlich heißt das immer wieder zu sagen, Jesus, du genügst. Du reichst. Komm in meinen Fokus. Als ich 1987 mein Leben Christus anvertraut habe, ich wusste nicht, dass ich das ewige Leben bekomme. Ich wusste nur, die Bibel ist richtig. Ich vertraue mein Leben Christus an. Ich habe das gemacht. Ich habe den Heiligen Geist bekommen, obwohl ich nicht wusste, dass es den gibt. Das habe ich dann mal später entdeckt, dass der in mir lebt. War auch super. Ich wusste dann später noch in der Bibel gelesen, dass es Heilsgewissheit gibt. Habe ich auch nicht gewusst. Verschiedenes, das hilft, die Bibel hilft recht, dass man Dinge versteht. Ja. Und wenn du, weißt du, du kannst hier Gottesdienst besuchen, alles tun, wenn dein Leben nicht Christus gehört, es reicht nicht. Man kann in einer Gemeinde leben und ein- und ausgehen und eigentlich geht es nur um dieses Training, damit ich besser werde. Aber es geht darum, dass unser Blick auf Jesus bleibt. Das ist das Ziel. Und das verändert. Dass du dein Leben so mit ihm, von ihm prägen lässt. Um das geht es. Jesus liebt den Bettler nicht mehr als den reichen Jüngling. Er will beide großzügig beschenken. Der eine hat das erkannt, der andere nicht. Und das ist die Herausforderung. Leisten oder empfangen. Falls du in der Versuchung stehst, deine Beziehung zu Christus, an deinen guten Eigenschaften oder Taten festzumachen, versuche es gar nicht. Weißt du, als Christus dich gerufen hat, hat er gewusst, auf was er sich einlässt. Und ich habe lange Zeit nicht gewusst, welch großes Projekt er bei mir begonnen hat. Zu Beginn habe ich gedacht, ja, da hat er noch einen guten Fang gemacht. Inzwischen war es ein stinkender Fisch dann, ja. Ein großes Projekt und er bleibt dran. Er bleibt dran. Und wenn du wieder um gute Taten kämpfst und trinkst, denk an die Messlatte, die ist zu hoch, die schaffst du nicht. Geht nicht. Es gibt Dinge, die kannst du nicht bewegen. Aber Jesus hinlegen, zu ihm. Und hast du das mal begriffen, dann kannst du dich wie so in diese Hand des liebenden Vaters fallen lassen. Einfach mal sagen, du, ich vertraue dir in allem. Auch in diesen Punkten, die herausfordernd sind, die ich vielleicht nicht mehr sehe in meinem Leben, denen ich bete, aber ich weiß, du bist am Plan. Und ich weiß aus der Bibel, dass Gott seine Geschichte schreibt, seine Heilsgeschichte. Und die haben nicht alles gesehen, aber die haben vertraut. Und so schreibt er deine Geschichte auch mit dir, Schritt für Schritt. Jesus liebt dich und mich voll und ganz mit Haut und Haar. Und wenn du dies erst einmal entdeckt hast, dass er dich so gern hat, dann wird dies deine Beziehung zu Gott vom Kopf auf die Füße stellen. Dann stehst du, bekommst Halt. Wie wir Jesus begegnen, leisten oder empfangen, wir haben diese beiden Kernworte. Markus 10,17, als er weiterziehen wollte, lief ein Mann auf Jesus zu, kniete vor ihm nieder und fragte: Guter Lehrer, was soll ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Oder Markus 10,51, was soll ich für dich tun, fragte Jesus. Rabuni, sagte der blinde Mann, ich möchte sehen. Wo findest du dich jetzt wieder? Ich selbst muss immer wieder sagen, Jesus, ich will auf dich sehen in meinen Herausforderungen. Und wenn man ein bisschen der Machertyp ist, dann probiert man es immer wieder. Ich finde mich immer wieder hier drin. Und dann will ich immer wieder sagen, Jesus, ich will dieser Bartimäus sein. Ich möchte Bartimäus sein und so leben. Und so mit ihm unterwegs sein. Und mir hilft es, ich bin ein visueller Mensch, eher, wenn ich jeweils dieses Statement gebe. Und wer sagt, ja, ich muss mich wieder neu oder ich will mich fokussieren und auf Jesus sehen und ihn ins Zentrum rücken. Und Jesus hilft mir, dass ich nicht mehr auf diese Wand schaue, auf diese Mauer, sondern auf dich schaue. Dann darfst du meinen Stift nehmen und vielleicht dein Signet während der Lobpreiszeit, irgendwann, wenn es passt, darunter schreiben und sagen, Jesus, ja, ich will auf dich schauen, hilf mir. Selbst da brauche ich deine Hilfe. Ich will jetzt noch beten. Und Vater im Himmel, ich danke dir, dass du Leben prägst, Leben gestaltest. Danke, dass du auch weißt, wer sich jetzt abmüht, kämpft, innerlich auch merkt, dass es so schwer ist. Mühsam, die Seele zerfrisst. Und ich bitte dich, diese Befreiung, dass der Blick auf dich, Jesus, gelenkt wird. Dass du ins Zentrum wieder neu kommst, in die Mitte. Und ich bitte dich auch um den Trost. Was Gebete sind um Menschen, die uns lieb sind, um existenzielle Nöte, die man kämpft. Und ringt, die wie ein Kloß im Magen sitzen. Bitte wirk da und ich bitte dich einfach um deinen Segen, dass wir mit den eigenen Augen noch sehen können, wie du diese Mauer überspringst für uns, mit uns. Danke, dass du dabei stehst, segnest, Kraft gibst. Ich danke dir, dass du uns hörst, wie dem Bartimäus, aus all den Gewimmel mit Gebeten. Danke, dass du den Einzelnen auch siehst. Danke für dieses große Wunder und dass du deinen Plan vollbringst, den Weg gehst und dass wir deinen guten Geist haben, der uns leitet, stärkt und führt und hilft. Amen.